Als nächstes werden die Bedingungen des Bundes genannt. In Kapitel 19, in den Versen 7 bis 25. Wir müssen jetzt bei diesem Buch zwei Dinge beachten. Erstens müssen wir beachten, dass Gott hier anhand dieses Volkes Israel demonstriert, wie er Rettung geschieht. Passahlamm, das Blut des Lammes, der Glaube an das Blut und der Glaube an den Retter Gott. Das sind alles Dinge, die im Neuen Testament übernommen und angewendet werden. Aber es ist natürlich auch ein historisches Buch, ein historischer Bericht. Und dieser historische Bericht beschreibt uns nun, wie dieses Volk in einen Bund einging, der nicht bestimmt war zu bleiben. Es war der Gesetzesbund. Und mit diesem Gesetzesbund hängt natürlich zusammen, dass dieses historische Volk versagt und strauchelte. Und darum ist es ganz verkehrt, dann daraus zu schließen, ja, in dem Fall kann man unter dem Gnadenbund auch fallen und straucheln. Das machen ja einige. Machen dann diese Anwendung, Israel kam nicht am Ziel an, also kann das Kind Gottes auch verloren gehen. Dann wäre der Gnadenbund nicht besser als der Gesetzesbund. Also wir müssen das beachten, dass es hier historisch um den Gesetzesbund geht. Aber, und jetzt sage ich wieder aber, dieser Gesetzesbund, so wie er geschlossen wurde und was nachher hier beschrieben wird, enthält ganz deutlich in sich Hinweise auf den Gnadenbund. Und so wollen wir jetzt diesen Bund lesen aus dem Licht oder mit dem Licht des Neuen Testaments und sehen, wie der Gnadenbund, wie er uns an Gott bindet und wie Gott mit den Seinigen unter diesem Bund, unter dem Gnadenbund verfährt. Also die Bedingungen jenes Bundes, Kapitel 19, Verse 7 bis 25, Gesetzesbund. Lesen wir die Verse 7 und folgende, einige Verse daraus. Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes und legte ihnen alle diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk insgesamt und sprach, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Hier verpflichtet sich das Volk darauf, alles zu tun, was der Herr geredet hat, und geht ein auf diese Bedingung, ja, wir halten all das, was du geredet hast, und als Folge wirst du uns zur höchsten aller Nationen machen, wirst du uns zu dieser Nation von Priestern und Königen machen, wirst du uns segnen, uns das Leben geben. Es ist uns bekannt und es verwundert uns natürlich nicht, dass unter diesen Bedingungen dieses Volk versagen musste. Es strauchelte, es fiel, es sündigte. Sollen wir daraus schließen? Ja, in diesem Fall wird Gott im neuen Bund, im Gnadenbund von seinem Volk nichts mehr fordern, keinen Gehorsam mehr fordern. Nein, das wäre völlig verkehrt. Im Gnadenbund, den Gott durch Christus jetzt schon mit uns errichtet hat, es gibt zwar Leute, die sagen, wir gehören nicht dazu, aber da bin ich überhaupt nicht einverstanden. Das Blut des Herrn Jesu ist das Blut des neuen Bundes für uns geflossen. Im Gnadenbund besteht Gott genauso auf Gehorsam. Und dass wir das tun müssen, was Gott sagt. Das Neue Testament ist voll davon. Von Befehlen, von Geboten, die wir tun müssen. Da fragt uns Gott nicht, ob wir wollen, und sagt uns dann, wenn du nicht willst, ist auch egal. Er besteht auf Gehorsam. Der erste Johannesbrief sagt sogar, dass man die Kinder Gottes daran erkennt, dass sie das tun, was Gott gefällt, seine Gebote halten. 1. Johannes 5. Und seine Gebote sind nicht schwer. Und hier kommen wir der Sache schon näher. Der Unterschied liegt nicht im Gehorsam. Der ist genauso gefordert im Gnadenbund wie im Gesetzesbund. Der Unterschied liegt in der Befähigung. Unter dem Gesetzesbund sagte das Volk Israel, wir werden alles tun. Und sie nahmen sich das vor, was sie gar nicht konnten. Im Gnadenbund bekennen wir, dass Gott alles tut. Gott hat uns errettet, Gott hat uns eine neue Natur gegeben und Gottes Gnade befähigt uns nun auch, Gott zu gefallen und ihm zu leben und seinen Willen zu tun. Lasst uns 2, 3 Stellen lesen aus den Propheten, wo der neue Bund angekündigt wird. Jeremia, Kapitel 31. Jeremia, Kapitel 31, Vers 33. Sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel machen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Auf ihr Herz schreiben. Und dann Kapitel 32, Jeremia 32, Verse 39 und 40. Und ich werde ihnen ein Herz und einen Weg geben, damit sie mich fürchten alle Tage, ihnen und ihren Kindern nach ihnen zum Guten. Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen machen, dass ich nicht von ihnen lassen werde, ihnen wohl zu tun, und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Im neuen Bund sorgt also Gott dafür, dass das Herz der Erlösten so verändert ist, dass sie Gott fürchten. Er legt seine Furcht in ihre Herzen. Und darum weichen sie nicht von ihm ab, sondern hangen an ihm und sind ihm untertan und gehorchen ihm und tun seinen Willen. Lesen wir jetzt noch diese Verse im 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Verse 1 und folgende. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, welcher geboren hat, liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Hieran wissen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Das kann der Angehörige des neuen Bundes sagen. Das konnte man unter dem alten Bund nicht sagen. Seine Gebote sind nicht schwer. Da muss man sagen, seine Gebote sind unmöglich. Die erdrücken uns. Ja, der Herr hat uns durch das Blut des neuen Bundes erlöst. Matthäus 26, Vers 28. Matthäus 26, Vers 28. Dies ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Nicht für wenige, für viele. Und nicht nur für ein Volk, sondern für Angehörige aller Völker. Darum sagt der Herr, für viele. Das Blut des neuen Bundes. Wir sind Diener des neuen Bundes, so sagt Paulus, 2. Korinther 3, Vers 6. Diener des neuen Bundes. Wir werden heute Abend, nein, morgen, oder vielleicht doch schon heute Abend, Abend oder morgen, dann diesen Abschnitt in 2. Korinther 3 noch einmal lesen. Also Paulus nennt sich einen Diener des neuen Bundes. Und unter diesem Bund fordert Gott genauso gehorsam wie unter dem alten Bund. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das gilt nicht nur für die eheliche Gemeinschaft, das gilt auch für Glaube und Werke. Oder Gnade und Gehorsam. Das sind Dinge, die gehören zusammen. Die dürfen wir nicht auseinandernehmen. Glaube ohne Werke, sagt Jakobus, ist gar kein Glaube. Das gibt's gar nicht. Sein Unding, sein Monster, sein Hund mit 2 Köpfen, gibt es gar nicht. Und genauso, Gnade ohne Gehorsam ist gar nicht Gnade, ist Ausschweifung. Gnade produziert Gehorsam, sonst ist es gar nicht Gnade. Und darum dürfen wir das nie trennen. Das ist etwas vom Unseligsten. Was so in den letzten Jahren passiert, ist in Amerika eine gewaltige Diskussion, ob man errettet sein kann, ohne dem Herrn Jesus zu gehorchen. Das ist ein reiner Sophismus, dieses ganze Diskutieren. Denn Errettung bedeutet, dass sie zum Gehorsam gebracht worden sind. Das ist ja Errettung. Man kann nicht errettet sein, ohne dem Herrn zu gehorchen. Das ist ein Monster. Das ist ein Hund mit zwei Köpfen, ein Monster. Von Gott nie vorgesehen. Das ist etwas, was Gott nie wirkt. Gnade wirkt Gehorsam. Glaube produziert Werke. Werke ohne Gnade ist aber Gesetzlichkeit. Werke ohne Gnade ist Gesetzlichkeit. Und da müssen wir uns hüten. Denn manche denken, nein, wir sind nicht gesetzlich. Wir sind durch Gnade gerettet. Und dann denken sie aber, jetzt ist es meine Sache, dass ich durch meine Werke errettet bleibe. Das war der Irrtum der Galater. Der neue Bund, der Gnadenbund, bedeutet nicht am Anfang Gnade und dann plus meine Werke. Das war der Irrtum der Galater. Und lass uns jetzt noch einmal, ja, schlagen wir zuerst Galater 3 auf. Galater 3. Galater 3, Vers 3. Seid ihr so unverständig, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr im Fleisch vollenden? Sie hatten im Geist angefangen, also auf Gnade vertraut, nachher wollten sie in eigener Kraft vollenden. Großer Unverstand. Ihr seid aus der Gnade gefallen, sagt Paulus. Das ist ein Prinzip, das die Gnade verleugnet. Nein, Errettung oder der neue Bund heißt nicht, Gott wirkt in seiner Gnade und nachher fügen wir hinzu, das Unsrige. Gnade plus Werke. Denn so, genau so kam der erste Bund zustande. Gott hatte dieses Volk gerettet, Gott hatte alles getan. Und nachher sagte das Volk, jetzt machen wir weiter, jetzt sind wir gerettet, jetzt machen wir weiter. Das war der alte Bund. Jeremia 31, Vers 32. Jeremia 31, lesen wir die Verse 31 und 32. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, dass ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund machen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe an dem Tag, da ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, welchen meinen Bund sie gebrochen haben. Also der alte Bund begann mit Gottes Gnade. Das war wirklich so. Gott hat dieses Volk aus Ägypten herausgerufen und herausgerissen. Er nahm das Volk bei der Hand und führte es heraus. Das war wirklich Gnade. Und nachher sagten sie, jetzt machen wir selber weiter. Und das ist der Irrtum der Galater. Christus hat uns durch sein Erlösungswerk gerettet, durch seine Gnade bin ich gerettet und jetzt muss ich durch meine Werke die Errettung bestätigen und absichern. Das ist genau der Irrtum der Galater. Nun, was bedeutet denn der Gehorsam unter dem Gnadenbund? Nicht Gnade plus Werke, sondern Gnade zu guten Werken. Durch Gnade errettet, und durch Gnade befähigt, beständig. Durch Gnade befähigt zu guten Werken. Und wir haben diesen wunderbaren Abschnitt in Epheser 2, Verse 8 bis 10, ein Abschnitt, der uns so freut, dass wir ihn immer wieder lesen und uns immer wieder freuen und uns nicht genug darüber freuen können, dass es so ist. Durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Alles ist Gottes Gabe. Wirklich, alles. Auch der Glaube, von Gott gegeben. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Da haben wir es. Aus Gnade, durch Gnade, Gnade zu guten Werken. Nicht Gnade plus gute Werke. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf das wir in ihnen wandeln sollen. Und das Volk Israel stellt sich selbst unter die Bedingung des selbstgeleisteten, produzierten Gehorsams. Und entsprechend ist dieses Volk gestrauchelt, hat versagt. Aber wir wollen jetzt diese Kapitel lesen und sehen, was sie für uns bedeuten. Und wir kommen jetzt zum nächsten Abschnitt. Die Gebote des Bundes, das sind die 10 Gebote. Kapitel 20, Verse 1 bis 17. Diese werden alle, ich behaupte jetzt einmal alle, und zwar ohne Ausnahme im Neuen Testament bestätigt, alle zusammen, auch das Sabbatgebot, aber in besonderer Weise. Sie werden alle bestätigt. Die Gebote des Bundes, Kapitel 20, Verse 1 bis 17. Und bekanntlich sind diese 10 Gebote in 2 Tafeln, so stellt man sie meistens dar. 2 Gebote, 2 Tafeln, wobei die ersten Gebote die Beziehung zu Gott regeln und die nachfolgenden Gebote die Beziehung zum Nächsten regeln. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten ist die Summe der Gebote. Es wird im Neuen Testament auch so bestätigt. Die ersten 4 Gebote fordern die Liebe zu Gott. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Das wird durch diese Gebote ausgedrückt. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, wird durch die Gebote 5 bis 10. Detailliert ausgeführt. Wir können nun als Angehörige des neuen Bundes diese Gebote lesen und sie auf unser Leben anwenden. Und wir lesen sie und beginnen genau da, wo die Sache beginnen muss, und fahren dann auch sofort. Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich herausgeführt habe aus dem Land Ägypten. Im Anfang Gott. Ich bin Gott. Und ich habe dich herausgeführt. Alles kommt von mir. Ich habe alles gewirkt. Ich habe dir alles geschenkt. Und unter dieser Bedingung geht es weiter. Durch seine Gnade werden wir befähigt, das erste Gebot zu halten: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Nun, das Neue Testament sagt es ein bisschen anders, aber meint genau das. Das Neue Testament verwendet an einer Stelle, der Herr Jesus selbst verwendet an einer Stelle den Ausdruck die erste Liebe. Offenbarung 2, Vers 4. Ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässest. Die erste Liebe, das ist jene Liebe, die ausschließlich Gott gilt, wo unsere Zuneigungen und unsere Hingabe ihm allein gelten. Das ist die erste Liebe. Und alles andere, wenn wir anderes und andere Dinge neben ihm auch lieben, dann haben wir andere Götter neben ihm. Das ist Offenbarung Kapitel 2, Vers 4, das Sendschreiben an Ephesus. Ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässest. Oder Paulus sagt im 1. Korintherbrief, 1. Korinther 16, Vers 22. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht lieb hat, der sei anathema, verflucht. Den Herrn lieben über alles. Und Johannes schließt den ersten Johannesbrief mit dieser Ermahnung. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 21. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Dann wird auch das zweite Gebot im Neuen Testament bestätigt: Du sollst dir kein Bildnis machen. Kein Bildnis machen. Gott hat uns erschaffen, nicht wir haben ihn erschaffen. Das ist ja diese unsagbar läppische Idee der Religionsgeschichtler, Gott sei eine Projektion des Menschen. So ein Quatsch. Nicht wir haben Gott erschaffen. Gott hat uns erschaffen. Und weil Gott uns erschaffen hat, ist Gott der, der er ist und nicht der, als der wir ihn denken. Und wir dürfen uns kein Bild von Gott machen. Wir dürfen über Gott nur das glauben und nur das bekennen, was Gott von sich gesagt hat. Und alles andere ist sich ein Bild von Gott machen. Und darum ist es ein Ausdruck, den ich gar nicht gern habe und nicht verwende. Man redet vom Gottesbild so und so. Nein, wir machen uns kein Gottesbild. Gott ist, der er ist. Es sei denn, wir sagen, ja, es gibt ein Gottesbild. Das Bild des unsichtbaren Gottes ist Christus. Aber das ist nicht ein Gottesbild, das wir uns machen. Kolosser 1, Vers 15. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. An ihm erkennen wir Gott. Und das Neue Testament sagt, wer weitergeht, über das hinausgeht, anderes oder mehr will, als Gott in Christus geoffenbart hat, hat Gott nicht, bricht das zweite Gebot. Zweiter Johannesbrief. Der zweite Johannesbrief. Jeder, der weitergeht und nicht bleibt in der Lehre des Christus, hat Gott nicht. In Christus ist Gott geoffenbart, wer er ist, wie er ist. Dann das dritte Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu eitlem aussprechen. Der Name Gottes steht für Gottes Person, für Gott selbst. Und wir dürfen Gott nicht herabziehen auf die Ebene von uns. Auf die Ebene menschlicher Vorstellungen oder auf die Ebene der Menschen. Menschlicher Namen und menschlicher Interessen. Tun wir das, verlieren wir nämlich die Scheu und die Furcht vor Gott. Das Neue Testament sagt aber wiederholt, dass wir Gott zu fürchten haben. 2. Korinther 7, Vers 1. Zweiter Korinther 7, Vers 1. Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so lasst uns uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Das vierte Gebot, gedenke des Sabbattages. Das ist das einzige der Gebote, das im Neuen Testament in der Weise nicht wiederholt wird. Aber das Neue Testament lehrt uns, was dieses Gebot bedeutet und dass dieses Gebot im Glauben an Christus erfüllt wird. Das Sabbatgebot war ein Zeichen. Es ist das einzige Gebot, von dem gesagt wird, es sei ein Zeichen. Die anderen Gebote waren keine Zeichen. Die bedeuteten genau das. Es war sittlich unmöglich und ausgeschlossen, irgendeines der 10 Gebote irgendwie aufzulösen oder zu brechen und zu sagen, das ist ja sowieso nur ein Zeichen oder ein Symbol. Man konnte nie einen anderen Gott neben Gott haben und sagen, ja, ist ja nur ein symbolisches Gebot. Aber man konnte den Sabbat, weil der Sabbat ein Zeichen war, ein Symbol war, konnte man den Sabbat brechen, auflösen, ohne zu sündigen. Das konnte man nur bei diesem Gebot. Eine Stelle aus dem zweiten Mosebuch dazu, die das ausdrücklich sagt, dass der Sabbat ein Zeichen war. 2. Mose, Kapitel 31, Vers 13. Zweiter Mose 31, 13. Und du rede zu den Kindern Israel und sprich, fürwahr, meine Sabbate sollt ihr beobachten, denn sie sind ein Zeichen zwischen mir und euch bei euren Geschlechtern. Ein Zeichen. Ein Zeichen wie die Beschneidung. Die Beschneidung war auch ein Zeichen für die besondere Beziehung, die Gott mit diesem Volk hatte. Und so auch der Sabbat. Ein Zeichen zwischen dir und mir. Ein Zeichen wofür? Für zwei Dinge. Ein Zeichen dafür, dass Gott alles erschaffen hat. Ein Zeichen dafür, dass Gott Erlösung gewirkt hat. Dafür war der Sabbat ein Zeichen. 2. Mose 20, Verse 8, 9 und 10. Gedenke des Sabbattages, ihn zu heiligen. 6 Tage sollst du arbeiten und all dein Werk tun. Aber der 7. Tag ist Sabbat dem Herrn, deinem Gott. Du sollst keinerlei Werk tun. Dann wird begründet, warum, Vers 11, denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruht am 7. Tag, darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Der Sabbat erinnerte die Israeliten beständig daran, dass Gott in 6 Tagen Himmel und Erde schuf, alles schuf, und den Menschen in eine vollendete Schöpfung hineinstellte, und so der Mensch sich der ganzen Schöpfung Gottes erfreuen konnte, ohne irgendetwas dazu beigetragen zu haben. Nichts. Gott hatte alles erschaffen. Der Sabbat war ein Zeichen dafür. Und dann war der Sabbat ein Zeichen dafür, dass Gott auch in der Erlösung alles gewirkt hatte. Und zwar steht das in 5. Mose 5. 5. Mose 5. Da werden die 10 Gebote wiederholt. Und hier wird der Sabbat folgendermaßen begründet. 5. Mose 5, Vers 15. Gedenke, dass du ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dannen herausgeführt hat. Darum hat der Herr, dein Gott, dir geboten, den Sabbattag zu feiern. Weil der Herr dich errettet hat mit starker Hand. Er hat alles getan. In der Erlösung hat er alles getan. Und daran soll der Sabbat dich erinnern. Also der Sabbat war ein Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass der Herr alles getan hat in der Schöpfung und in der Erlösung. Dieses Zeichen wurde durch das Kommen Jesu erfüllt. Sein Kommen und sein Werk ist die Erfüllung, die Substanz dieses Zeichens. Und darum ist das Zeichen des Sabbats hinfällig geworden, wie die Beschneidung. Der Schreiber des Hebräerbriefs vergleicht den Glauben an Christus mit der Sabbatruhe. Wer an ihn glaubt, geht in die Sabbatruhe ein. Hebräer 3 und 4, das wird dort ausführlich erörtert. Das ist der neutestamentliche Sabbat. An ihn glauben, ihm vertrauen. Das ist das Prinzip wiederum der Gnade. Und schlagen wir noch eine Stelle aus dem Matthäusevangelium auf, Matthäus Kapitel 11. Nun natürlich lesen wir das Neue Testament griechisch und wir versuchen da nicht irgendwie einen Urtext hinter dem Urtext zu konstruieren. Es gibt ja so Künstler, die das immer tun wollen. Nein, der überlieferte Text ist der griechische Text. Punkt und Amen. Aber wir dürfen vielleicht doch uns einmal hier fragen, wie diese Worte gelautet haben mögen in der Sprache, die der Herr verwendete. Er wird ja Aramäisch gesprochen haben zu seinen Zeitgenossen. Aramäisch, das ist ein hebräischer Dialekt. Heine sagt, der Verhältnis zum Hebräischen etwa so wie das Schwäbische zum Hochdeutschen. Ja, es klingt so ein bisschen wie so ein niedliches und, ja, hausgemachtes Hebräisch. So klingt der Aramäisch. Und wenn der Herr aus Aramäisch gesprochen hat, dann sagt er in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Schabbat geben. Denn das Wort Ruhe heißt Schabbat. Ich werde euch Schabbat geben. Ich gebe euch Ruhe. Also hier sagt er es direkt. In mir findet ihr Ruhe. Ich gebe euch diese Ruhe. Ich gebe euch den Sabbat. Und in Kapitel 12 kommt dann eine Episode, wo es genau um den Sabbat geht. Die Jünger haben Ähren gerauft am Sabbat. Und in dem Zusammenhang sagt der Herr den Pharisäern, die ihn deswegen kritisieren, der Menschensohn ist Herr des Sabbats. Ich habe ihn ja eingesetzt. Ich bin Herr dieses Sabbats. Ich bin der Herr der Ruhe. Jener Ruhe, die ich einem jeden gebe, der zu mir kommt. Und da sagt er, in Matthäus 12, in Vers 8 steht das, der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Und da sagt er eben Folgendes. Und das zeigt uns, dass der buchstäbliche Sabbat wirklich nur ein Zeichen war. Habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass an den Sabbaten die Priester in den Tempel den Sabbat den Heiligen und schuldlos? Den Sabbat konnte man brechen und schuldlos sein, weil er nur ein Zeichen war. Man konnte keines der anderen Gebote brechen und schuldlos sein. War unmöglich. Man hätte hier nie schreiben können, an den Sabbaten stehlen die Priester und sind schuldlos. Nee. Oder an den Sabbaten entweihen sie den Namen des Herrn und sind schuldlos. Unmöglich. Aber an den Sabbaten brechen sie den Sabbat. Denn sie müssen dann arbeiten. Und sind schuldlos. Und das konnten sie, weil dieses Gebot nur symbolische Bedeutung hatte. Es war ein Zeichen. Und das Zeichen ist in Christus erfüllt. Seinem Werk erfüllt. Und wer an ihn glaubt, geht in diesen Sabbat ein. Und das ist das neutestamentliche Sabbatgebot. Der Glaube an das vollbrachte Werk Christi. Er hat alles getan. In der Schöpfung und in der Erlösung tut Gott alles. Das fünfte Gebot, ehre deinen Vater und deine Mutter, die ersten Autoritäten, mit denen der Mensch in Berührung kommt, das sind seine Eltern. Das sind seine ersten Autoritäten. Und an ihnen muss er gehorsam lernen. Und Eltern müssen darum ihren Kindern gehorsam beibringen. Sie müssen ihnen beibringen, Autorität zu achten und sich Autorität zu unterwerfen. Ein Mensch, der sich sein Leben lang gegen Autorität erhebt, fährt in die Hölle. Denn der Glaube heißt, sich Gottes Autorität zu unterwerfen. Gott befiehlt, dass ihr Buße tut. Und darum müssen wir Kindern das beibringen. Das Prinzip des Gehorsams gegenüber Autorität. Und es ist ganz sicher kein Zufall, dass eine Zeit, die das Wort Gottes und das Evangelium weitestgehend verabschiedet hat, dass es auch eine Zeit ist, die Autorität nicht achtet. Weder von Eltern, noch von Vorgesetzten, noch von Lehrern. Und der Mensch, der so erzogen wird, nie Autorität zu achten, der wird sich der Autorität und dem Befehl Gottes nie unterwerfen. Gott befiehlt allen Menschen, Buße zu tun. Dieses Gebot wird im Neuen Testament sogar zitiert in der Weise, also in Epheserbrief bestätigt. Du sollst nicht töten. Wir dürfen niemandes Leben antasten. Im Neuen Testament wird uns gesagt, dass wir darum niemanden verachten, abschreiben, hassen dürfen, denn das ist Totschlag. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 11 bis 15. Wer den Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Du sollst nicht Ehe brechen, wir dürfen niemandes Leib antasten. Hebräer 13, Vers 4. Hurer und Ehebrecher wird Gott richten. Du sollst nicht stehlen, wir dürfen niemandes Besitz antasten. Epheser 4, 28. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Das ist ein Gebot. 9. Du sollst nicht falsches Zeugnis geben. Wir dürfen niemandes Ehre antasten. Epheser 4, 25. Dort wird dieses Gebot auch bestätigt. Redet Wahrheit miteinander und lügt nicht. Und das 10. Gebot, du sollst nicht begehren. Hier wird deutlich, dass nicht erst die vollbrachte Tat des Tötens, des Stehlens, des Mordes, des Ehebrechens Sünde ist, sondern schon der Vorsatz zu dieser Tat. Schon der Vorsatz zu dieser Tat ist Sünde wider Gott. Und an diesem Gebot wurde Paulus seiner hoffnungslosen Sündhaftigkeit überführt. Dieses Gebot zeigte ihm, dass er alle Gebote gebrochen hat. Römer 7, Verse 7 und 8. Von der Lust hätte ich nichts gewusst, wenn ich das Gesetz gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Die Sünde aber durch das Gebot Anlass nehmend bewirkte jede Lust in mir. Und so hat dieses Gebot ihn seiner hoffnungslosen Sündhaftigkeit überführt, dass er alle Gebote gebrochen hat. Nun, es folgt auf die Gebote des Bundes der Mittler des Bundes. Und hier haben wir diese wunderbaren Schattenbilder im Alten Testament. Das Gesetz predigt ja schon Christus. Und hier wird das ganz schön bewusst. Das Volk braucht einen Mittler. Das Volk Gottes braucht einen Mittler. Den Menschen Christus Jesus, der sich selbst zum Lösegeld gegeben hat, für sie. Und der sie zu Gott bringt. Das Volk Gottes braucht einen Altar, jemanden, der für die Übertretungen des Bundes die Strafe auf sich nimmt. Und so haben wir in den Versen 22 bis 26 diesen Altar. Es heißt hier von diesem Altar, Verse 25 und 26, wenn du mir einen Altar von Steinen machst, so sollst du ihn nicht von behauenen Steinen bauen, denn hast du deinen Meißel darüber geschwungen, so hast du ihn entweiht. Und du sollst nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen, damit nicht deine Blöße an ihm aufgedeckt werde. Ich lese ein Zitat aus dem Bibelkommentar von William MacDonald. Er schreibt zu dieser Stelle, der Altar spricht von Christus als dem Weg, auf dem der Mensch Gott nahen kann. Der Mensch kann zur Vollkommenheit Christi nichts hinzufügen, sei es durch Schwingen von Werkzeugen oder sei es durch Erklimmen von Stufen menschlicher Errungenschaften. Dann folgt als sechstes ein längerer Abschnitt, die Anwendung der Gebote des Bundes, die Kapitel 21 bis 23. Dort werden all diese Gebote angewendet auf die verschiedenen Bereiche des Lebens, Familie, Volk, auf den Umgang und auf die Miteinander und auf die Beziehungen zueinander. Dann folgt als siebtes das Blut des Bundes. Der Bund wird mit Blut besiegelt. Kapitel 24, die Verse 1 bis 8.
Wir gehen weiter.
Lesen wir hier von Vers 3 an. 2. Mose 24 von Vers 3 an. Und Mose kam und erzählte dem Volk alle Worte des Herrn, und alle Rechte. Und das ganze Volk antwortete mit deiner Stimme und sprach, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose schrieb alle Worte des Herrn nieder. Und er machte sich des Morgens früh auf und baute einen Altar unten am Berg und 12 Denksteine nach den 12 Stämmen Israels. Und er sandte Jünglinge der Kinder Israel hin, und sie opferten Brandopfer und schlachteten Friedensopfer von Feuern dem Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es in Schalen. Und die Hälfte des Blutes sprengte er an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Und dann nimmt Mose Blut. Mose nahm das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach, siehe, das Blut des Bundes, den der Herr mit euch gemacht hat, über alle diese Worte. Petrus redet von Blutbesprengung im 1. Petrusbrief. Vielleicht hat er an diesen Abschnitt gedacht. Nun, die Blutbesprengung reinigt einmal unser Gewissen. Es zeigt uns, dass das Blut Christi geflossen ist, wegen unserer Übertretungen des Bundes. Reinigt unser Gewissen. Aber macht nicht nur das. Die Blutbesprengung hat auch etwas zu tun mit unserem Gehorsam. Und in diesem Zusammenhang stellt es Petrus. Er redet von Blutbesprengung und Gehorsam. Stellt diese beiden Ausdrücke direkt nebeneinander. 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Vers 2. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 2. Auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters durch Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Die Israeliten, die da standen und die Forderungen des Bundes hörten, und nachher wurde der Bund besiegelt durch Blut, und Mose sprengte dieses Blut. Und da stand einer da, und dann fiel ein Tropfen des Blutes so auf ihn. Und dann wird er begriffen haben, es musste jemand für meine Übertretungen das Gericht Gottes tragen. Gott besteht auf Gehorsam. Gott meint, was er sagt. Und wer seinen Bund überträgt und seine Gebote bricht, ist schuldig. Und diese Schuld muss gesühnt werden. Und Petrus sagt, dass diese Blutbesprengung, dieses Wissen, Christus vergoss sein Blut wegen unserer Übertretung des Bundes, das formt unser Gewissen, neigt unser Gewissen, unser Herz Gott zu und weckt in uns dieses Bewusstsein und auch den Willen für Gehorsam und dass wir Gott gehorchen wollen. Dass wir es mit der Sünde und mit Gottes Geboten nicht leicht nehmen. Der Bund wurde also mit Blut besiegelt und dann zum Schluss die Herrlichkeit des Bundes, auf diese Herrlichkeit werden wir noch zu sprechen kommen. Schon dieser erste Bund, schon der Gesetzesbund, war herrlich, wurde mit Herrlichkeit eingeführt. 2. Mose 24, die Verse 9 bis 18. Die Herrlichkeit des Bundes lesen wir. Die Verse 15 bis 18. Und Mose stieg auf den Berg, und die Wolke bedeckte den Berg, und die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berg Sinai. Und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage. Und am 7. Tag rief er Mose aus der Mitte der Wolke, und da sahen sie, der Herrlichkeit des Herrn war wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Augen der Kinder Israel. Und Mose ging mitten in die Wolke hinein, und stieg auf den Berg, und Mose war auf dem Berg 40 Tage und 40 Nächte. Alles, was Gott tut, offenbart Gott. Und darum muss auch der erste Bund herrlich gewesen sein. Denn er offenbarte Gottes Wesenheit, besonders seine Heiligkeit. Hier also die Herrlichkeit des Bundes. Und da fahren wir dann heute Abend fort mit Kapitel 25 und folgenden. Und die Leute.
die Gemeinde Gründe und die Maßnahmen und Frage. Und wir werden die Gemeinde in
ja, wir kommen zu diesem nächsten Abschnitt innerhalb des dritten Teiles des zweiten Mosebuches. Der dritte Teil, der eben die Frage beantwortet, wozu sind wir errettet worden? Und wir haben gesehen, in den Kapiteln 13 bis 18, Gott führt sein Volk zu sich. Dann Kapitel 19 bis 24, Gott führt sein Volk ein in den Bund mit sich. Er verbindet sich also mit diesem Volk, verpflichtet dieses Volk, oder besser gesagt sich selbst. Er verpflichtet sich gegenüber diesem Volk. Und dann verpflichtet sich das Volk auch ihm gegenüber. Aber wir halten einmal einfach das Grundsätzliche fest, dass Gott das Volk, das er erlöst hat, an sich bindet in diesem Bund. Und jetzt kommen wir zum dritten. Gott will unter seinem Volk wohnen. Und damit wollen wir uns heute Abend beschäftigen.